Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 10. April 2024, im Sternzeichen des Widders, steht auch die heutige Sendung. Ja, die Widder, das sind Leute mit Durchsetzungsvermögen, mit einem harten Schädel, die klappen nicht gleich zusammen, die brechen nicht gleich ein bei etwas Gegenwehr und Gegenwind. Ich bin übrigens auch ein Widder, ich bin ja am 21. März geboren, das ist der erste Widdertag. Ein sympathisches Tier, übrigens auch der Dachs für mich, ein sehr interessantes zoologisches Exemplar. Doch bevor ich mich da gänzlich verliere in diesen Ausschweifungen, kehre ich zu den Themen zurück. Das Wichtigste in der Demokratie ist die Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist entscheidend. Die offene Gesellschaft, das ist der Vorteil, den wir haben. Bei uns wird oder sollte offen gestritten, diskutiert, gerungen werden um die bestmöglichen Lösungen. Demokratien sind Staatsformen der Alternativen. Es braucht immer eine Auswahl. Wenn man ihnen einredet, es gäbe nur noch eine Lösung, es gäbe nur noch einen Weg, die Politik sei alternativlos, dann bewegen sie sich bereits gefährlich auf die Despotie zu. Und es hat ja in Deutschland Politiker gegeben, eine Bundeskanzlerin, die explizit ihre Politik als alternativlos bezeichnet hat. Die Medien haben natürlich geschlafen, sie hatten Tomaten auf den Augen, haben das nicht gesehen. In der Schweiz haben solche Adjektive natürlich die Alarmsirenen ausgelöst. Eine alternativlose Demokratie ist keine Demokratie. Und deshalb muss eben die Meinungsäußerungsfreiheit immer verteidigt werden, weil sie unter Druck gerät von Seiten der Obrigkeiten, von Seiten mächtiger Organisationen und heute sogar von Seiten der Medien, die sich da beteiligen an der systematischen Ausschaltung oder Narkotisierung, Betäubung der Meinungsäußerungsfreiheit. Und wenn sie in Deutschland sich bewegen, dann höre ich zumindest sehr viel Klagen darüber, dass sich eben diese sogenannten Meinungskorridore immer weiter verengen würden. Das Spektrum des Sagbaren, wie es heißt, als ob es so etwas gäbe, das Spektrum des Sagbaren. Man muss doch alles sagen dürfen, auch etwas Anstößiges, etwas Falsches. Das gehört auch zur Demokratie. Wenn man nichts Falsches mehr sagen darf, ja, dann sind sie in einem Land, wo man nicht leben möchte. Dann haben sie eben diese diktatorischen Verhältnisse, über die wir uns ja so erhaben glauben. Aber Demokratien können eben auch abstürzen in den Despotismus. Und in Deutschland gibt es Bestrebungen jetzt auch von Seiten dieser Regierung und ihrer zuständigen Organe, diese Meinungsäußerungsfreiheit massiv einzuschränken. Die gute Nachricht allerdings ist darin zu sehen, dass das kritische Bewusstsein in Deutschland allmählich erwacht. So zumindest beurteile ich jetzt Artikel aus jüngerer Zeit, etwa heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen, ein hervorragender Kommentar des langjährigen Redaktors Jochen Buchsteiner. Er schreibt, unter der modernen Pickelhaube. Dieses Pickelhaubenbild, das habe ich ja bei Weltwoche Daily verwendet, die grüne Pickelhaube in Berlin. Möglicherweise ist da der segensreiche Einfluss unserer Sendung zu vermuten im deutschen Medienmainstream. Die Innenministerin und ihr Verfassungsschutzpräsident verminen das Gelände der freien Rede. Regierungskritiker werden so schnell zu Staatsfeinden. Ein wirklich exzellenter Kommentar. Dann gleich daneben, wo bleibt der Aufschrei? Der Präsident des Verfassungsschutzes macht anstellig, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Dies müsste Journalisten auf den Plan rufen. Das allerdings passiert nicht. Die Medien hier auch in der kritischen Beurteilung der FAZ, man möchte hinzufügen, auch die Frankfurter Allgemeine hat sich bisher ja nicht sonderlich hervorgetan als kritische Stimme gegen den Verfassungsschutzpräsidenten. Im Gegenteil, man hat da sogar noch mitinquisitiert gegen da die ungeliebte AfD. Und in diesem Zusammenhang jetzt eines erwachenden kritischen Bewusstseins, eines öffentlichen kritischen Bewusstseins, gehört auch der Leserbrief, den ich gestern, glaube ich, erwähnt habe, des früheren Verteidigungsministers und Verfassungsrechtlers, Staatsrechtlers, Professor Rupert Scholz. Der meldet Zweifel am Demokratieverständnis des Verfassungsschutzpräsidenten an und er sagt, die Meinungsäußerungsfreiheit sei klar abgedeckt durch das Strafrecht und wenn da ein Verfassungsschutzpräsident sich aufschwinge, um neue Kriterien einzufliegen, um quasi durch Beobachtung von bestimmten Akteuren in der Politik, in der Öffentlichkeit, diese Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken, dann sei das undemokratisch und verfassungswidrig. Er bezieht sich da vor allem auf den Satz von Haldenwang, den der geäußert hat in einem Gastartikel für die FAZ. Zitat Haldenwang, die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Aussage, wenn sie von Polizeibehörden kommt im weitesten Sinne, da haben sie eben die Meinungspolizei. Und diese Missstände, unliebsame Meinungen zu bekämpfen, zu kriminalisieren, das beobachte ich ganz klar im Zusammenhang mit der AfD. Ich bin immer dafür, eine Partei zu kritisieren. Man muss jeder Partei gegenüber sehr kritisch dastehen. Ich bitte Sie auch immer wieder, dieser Sendung gegenüber keineswegs unkritisch sozusagen sich zu konfrontieren, dem zu begegnen. Man muss hier immer wachen Sinnes bleiben, aber so wie ich die allgemeine Kritik beurteile an dieser AfD, wie da auch mit dem Giftschrank historischer Gleichsetzungen operiert wird, das ist einfach für mich nicht mehr seriös und das hat auch etwas zutiefst Undemokratisches. Und nächste Woche steht ja vor Gericht der Politiker, dessen Name auch nicht mehr ausgesprochen werden darf in Deutschland. So weit haben wir es schon mit der Verketzerung. Es ist der AfD-Chef von Thüringen, Björn Höcke. Das ist ja der Lieblingsfeind der Journalisten, sozusagen der Leibhaftige im aktuellen politischen Geschehen Deutschlands. Und er wird angeklagt, weil er an einer Wahlkampfrede, ich glaube in Sachsen-Anhalt, gesagt hat, alles für Deutschland. Alles für Deutschland, das ist erwiesenermaßen, ich habe das nicht gewusst, viele Deutsche, die ich kenne, wissen das auch nicht, das ist ein Ausspruch, der gemacht wurde von der SA, dieser Nazi-Organisation in den 30er Jahren und dieser Spruch ist verboten. Aber damit dieses Verbot auch strafrechtlich wirksam werden kann, muss der Kontext gegeben sein und muss man dem Redner auch eine Absicht unterstellen, jetzt gleichsam mit diesem Spruch Deutschland zurück zu katapultieren in diese fürchterliche Zeit. Und da glaube ich, auch beim besten bzw. beim schlechtesten Willen kann man hier diesen Bezug einfach nicht herstellen, ohne die Geschichte zu vergewaltigen oder die Geschichte zu verharmlosen. Das ist für mich, so sieht das aus, möglicherweise liege ich falsch, das ist für mich hier tatsächlich so etwas wie der Versuch, die Meinungsäußerungsfreiheit massiv einzuschränken und hier natürlich einen unliebsamen, unbequemen Politiker fertig zu machen, an ihm ein Exempel zu statuieren, dass sich niemand mehr getraut, hier irgendetwas zu sagen. Denn alles für Deutschland, das ist jetzt nicht Heil Hitler oder so irgendetwas, wo jetzt der Hinterste und der Letzte weiß, dass das toxisch ist, verseucht ist aus der Nazi-Zeit und dass man solche Slogans nicht verwendet. Alles für Deutschland fällt für mich in eine andere Kategorie. Und ein Zuschauer unter Ihnen hat mir zugeschrieben, der Ausspruch «Alles für Deutschland» wurde erstmals im 19. Jahrhundert von Ernst Moritz Arndt verwendet, einem bedeutenden deutschen Nationalisten und Schriftsteller während der Zeit der Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft. Arndt war ein Verfechter der deutschen Einheit und identifizierte sich stark mit dem Konzept eines vereinten deutschen Vaterlandes. Der Ausspruch wurde später auch von anderen politischen Bewegungen und Führern in der deutschen Geschichte verwendet, darunter auch von Adolf Hitler und der NSDAP während der Zeit des Nationalsozialismus. Also bei allem Respekt vor der historischen Wachsamkeit und entsprechenden gerechtfertigten Empfindlichkeit. Man kann nicht anfangen, alles, was Hitler gesagt hat, sozusagen mit einem Strafbefehl, sozusagen heute auch zu ächten und unter Verdacht zu stellen. Ich meine, wenn Hitler gesagt hat, 4 plus 4 gleich 8, dann kann man ja nicht verurteilt werden, wenn man das heute auch sagt. Also hier muss man schon aufpassen, dass der Staat nicht entgleist. Bei allem Verständnis dafür, dass die Toleranz in Deutschland aufgrund der Geschichte entsprechend gering ist gegenüber solchen historischen Anleihen. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man vor lauter Demokratierettung und vor lauter Bekämpfung da des Nationalsozialismus nicht selber in diese Dunkelkammern abstürzt durch das, was man eigentlich zu verhindern glaubt. Der Trend ist, dass Deutschland gewalttätiger geworden ist. Ja, sie haben eben gravierende Missstände und sie haben eben auch ein Establishment, das jahrelang in Deutschland diese Missstände verschleiert hat, nichts davon wissen wollte und jeden in die Nazi-Ecke stellte, der da etwas Kritik anmeldete. Wenn sie die Migrationsstrategien da der Frau Merkel in Frage gestellt haben, wurden sie von oben zusammen geputzt. Da hieß es Dunkeldeutschland, das ist nicht mehr mein Deutschland, das sind die Rechtsextremen, das sind die Nazis, einfach weil man berechtigte, mittlerweile im Mainstream längst angekommene Kritik geäußert hat an einer Strategie, die nicht funktioniert, wie jetzt auch die jüngsten Kriminalstatistiken zeigen. Fast 6 Millionen Straftaten. Faeser stellt Kriminalstatistik vor. Innenministerin Faeser präsentiert die bundesweite Kriminalstatistik 2023. Einige Details waren bereits bekannt geworden. Die Zahl der Straftaten jugendlicher Ausländer ist auf Rekordhoch. Die Union fordert, das Asylrecht zu verschärfen. Ich meine, auch da muss man sich doch von einer parteipolitischen Optik entfernen. Und die Parteien, die in Deutschland diesen Missstand, der nun im Bewusstsein sehr vieler Deutscher ein Missstand ist, vermutlich im Bewusstsein einer Mehrheit der Deutschen, dass diese Parteien zusammenarbeiten. Das würde heißen, eine FDP, wobei die sich für an sich eher offene Grenzen ausspricht, aber sicher eine CDU und eine AfD. Aber mit dieser ganzen Brandmauerei da und dieser Ausgrenzeritis entfernt man sich eben auch von der Demokratie. Es ist stumpfsinnig, so etwas zu machen, weil sie verhindern dadurch natürlich Lösungen, sie verhindern dadurch die Demokratie. NATO-Chef Stoltenberg sagt, am Ende des Tages werde die Ukraine Zugeständnisse am Verhandlungstisch machen müssen. Mit anderen Worten, der NATO-Generalsekretär gibt den Krieg verloren. Das schreibt Wolfgang Keudel in der Weltwoche und La Repubblica, die italienische Tageszeitung, meldet, die NATO plane eine Teilung der Ukraine. Die Idee erinnere an das Vorgehen der Alliierten 1945 in Deutschland. Das ist der überflüssigste Krieg, den ich kenne. Natürlich ist jeder Krieg auf seine Art überflüssig und schrecklich, aber der hier ist besonders überflüssig, denn schon 2014 ist ein Henry Kissinger gekommen und hat gesagt, man muss eine neutrale Ukraine herbeiführen, sozusagen als Brücke zwischen Ost und West, und da nicht von Seiten der Amerikaner sich in den russischen Korridor da in ihre Interessensphären hineindrängen. Das würde man selber auch nicht akzeptieren, wenn es die Gegenseite macht. Jetzt haben wir einen Krieg, jetzt haben wir diese Situation, nicht gerechtfertigt durch diese NATO-Expansionen, aber das Leid, das da produziert werden musste, das ist eben auch ein Beweis dafür, dass unsere Politik spätestens seit Klima, seit Corona, seit Migration, dass wir einfach von Traumtänzern regiert werden, von Illusionskünstlern und Ideologen, die nicht bereit sind, hier den Realitäten der Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Aber früher oder später gewinnt eben die Wirklichkeit gegen die Ideologie zum Glück. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Preis, den man entrichten muss. Die EU begrenzt die Agrareinnahmen der Ukraine. Ja, die EU-Agrarprotektionismuspolitik ist stärker als das Kriegsgetrommel gegen Russland und auch die Solidaritätsbekundungen gegenüber der Ukraine. Die Polen, auch die Franzosen, andere Länder, die sperren sich jetzt gegen ukrainisches Getreide. Da ist einem eben die eigene Landwirtschaft dann doch näher. Das kann ich nachvollziehen, das ist auch vernünftig, aber das entlarvt natürlich dieses ganze Gedöns, Entschuldigung, dieses Solidaritätsgerede als ziemlich hohl. Dann wird Russland kritisiert, beziehungsweise die orthodoxe Kirche, weil da der Patriarch Kirill mit Putin paktiere, die orthodoxe Kirche Russlands, die da sehr eng mit dem Kreml zusammenarbeitet. Darüber regt man sich nun etwas auf, da rümpft man die Nase in den deutschen Zeitungen. Hierzu ist einfach zu sagen, dass natürlich die orthodoxe Kirche in Russland traditionsgemäß viel näher beim Staat ist. Und Putin hat hier ein spezielles Verhältnis, weil er nach dem Ende des Sozialismus, des Kommunismus, der die orthodoxe Kirche bekämpft hat, Stalin ließ da berühmteste Kirchen sprengen, Putin hat das wieder zurückgebracht, so in alter zaristischer Tradition. Putin ist tatsächlich so etwas wie ein moderner Zar in Russland, aber in der Ahnenreihe von Ivan dem Schrecklichen. Bis heute gehört er sicher nicht zu den schlimmsten Zaren in der russischen Geschichte. Nicaragua prangert Deutschlands Israel-Hilfen an, unterstützt Deutschland mit seiner Hilfe für Israel einen Völkermord im Gazastreifen. Ja, sagt das autoritär regierte Nicaragua und will mit einer Klage in Den Haag einen Stopp deutscher Waffenlieferungen erzwingen. Ich wäre einfach vorsichtig mit dem Begriff Genozid. Ich finde das in den allermeisten Fällen überhaupt nicht gerechtfertigt. Das ist eben auch so ein moralistischer Begriff, um einen Staat, um einen Politiker, der einem nicht passt, maximal in die Schandecke zu stellen. Und bei aller Kritik, bei aller berechtigten Kritik an der Kriegsführung von Israel im Gazastreifen, der Vorwurf des Genozid geht für mich entschieden zu weit und ist auch grenzwertig, um es gelinde auszudrücken, vor dem Hintergrund des Genozids, der an den Juden verübt wurde. Und das war wirklich einer, die planmäßige Ausrottung, die da versucht wurde in Vernichtungslagern, beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Und da verbietet es sich aus meiner Sicht, mit solchen Begriffen hier zu jonglieren. Das ist auch Aufmerksamkeitserzeugung. Mit solchen Schockeffekten versucht man in der Debatte irgendwo sich Gehör zu verschaffen, aufzutrumpfen. Und ich bringe nur ein Argument hier in diesem Zusammenhang. Wenn Israel tatsächlich einen Genozid verüben wollte im Gazastreifen, dann würden sie sich nicht die Mühe machen, hier in einem Häuserkampf die eigenen Truppen dahin zu schicken. Dann könnte man das einfach flächenmäßig bombardieren. Und man müsste auch in der Westbank, im Westjordanland, entsprechend mit solchen Vernichtungsfantasien in der Wirklichkeit auftreten. Das ist aber nicht der Fall. Das ist aber keine Rechtfertigung für das, was die Israeli machen. Aber Sie kennen da meine Position. Die ist einfach nicht so schwarz-weiß, wie das da vielleicht dem einen oder anderen passt. Das ist eine komplexe Situation. Und die Leute, die jetzt Israel unisono nur noch anprangern, die blenden für mich einfach die Schrecklichkeit dieses Terroranschlags aus, und die, die nur Israel verklären, die blenden für mich natürlich das sehr real existierende Leid der palästinensischen Bevölkerung aus. Und die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen und ist halt nicht so einfach gordisch zu entknoten aufgrund der komplexen Situation. Der laute Weckruf für Europa ringt Habeck ein überraschendes Zugeständnis ab. Es gibt Kritik an der Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Die entsprechenden Minister von Frankreich, Deutschland, Italien haben sich getroffen bzw. treffen sich zu gemeinsamen Beratungen in Paris. Ja, die EU ist tatsächlich zu einem Verbund, zu einer Organisation der Gefährdung des Wohlstands geworden aufgrund einer massiven Verbürokratisierung. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sind damit schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Da die Schlagzeilen, die jetzt noch vor mir liegen, die haben wir bereits angesprochen. Wolfgang Schäubles Erinnerungen waren auch schon Thema. Da bleibt mir nur noch, Ihnen einen wunderschönen Tag zu wünschen, verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass Sie bei Weltwoche online dabei bleiben, auch in Vorfreude auf die morgige Sendung. Dann nämlich sehen wir uns spätestens wieder. Machen Sie es gut, bis bald und einen wunderschönen, entspannten, interessanten Tag.